SWR Aktuell Wirtschaft mit Michael Wiegmer.
Aus welchen beiden Wörtern sich der Begriff Stagflation zusammensetzt, ist nicht so schwer zu erraten. Warum eine Stagflation aber so gefährlich für eine Volkswirtschaft sein kann, ist schon schwieriger zu klären. Wir hören den Begriff in den vergangenen Tagen immer häufiger. Mit Blick auf das vierte Quartal könne man von einer Stagflation sprechen, meint zum Beispiel der Chefvolkswirt der Commerzbank Krämer. Und, Zitat, die aktuelle Lage ist ein toxisches Gebräu, das schon leicht nach Stagflation riecht, sagt der Ökonom Dr. Jens-Oliver Niklasch von der Landesbank Baden-Württemberg, LBBW. Schönen guten Tag, Herr Niklasch.
Guten Tag, Herr Wiegmer.
Also Stagflation, was ist das genau? Woher kommt denn dieser Begriff?
Der Begriff ist eigentlich ein Kunstwort. Es ist eine Zusammenziehung von Stagnation und Inflation, also von wirtschaftlichem auf der Stelle treten und stark steigenden Preisen. Man muss vorwegnehmen, eigentlich tritt Inflation vor allem in Phasen der Hochkonjunktur auf. Das heißt, in einer Stagnation rechnet man eher nicht damit, weil aufgrund der schwachen Nachfrage da die Preise eher stabil sind. Und sehr schön kommt das natürlich auch in dem klassischen Zitat von Helmut Schmidt zum Ausdruck, der damals in den 70er Jahren sagte, ihm seien 5% Inflation lieber als 5% Arbeitslosigkeit. Später hatte er dann beides, das heißt steigende Arbeitslosigkeit und steigende Inflation, weil damals in den 1970er Jahren nach dem ersten Ölpreisschock die Tarifparteien anfingen, sich auf die hohe Inflation auszurichten und ihre Lohnabschlüsse entsprechend zu vereinbaren, sodass wir so eine Lohnpreisspirale bekamen mit hoher Inflation, steigenden Löhnen und steigenden Lohnstückkosten.
Sie haben es schon angedeutet, eine Stagflation gilt als extrem selten, weil diese beiden Phänomene wirklich selten aufeinandertreffen. Was genau ist denn wirtschaftswissenschaftlich so gefährlich an einer Phase der Stagflation?
Sagen wir mal, wenn man das Beispiel von eben nimmt, die Tarifparteien, Arbeitnehmer und Arbeitgeber, die können sich vielleicht noch relativ einfach dagegen schützen, insbesondere gegen steigende Inflation. Aber Transferempfänger, also insbesondere Rentner, Arbeitslose, die können das eher nicht. Die sind typischerweise auch die ersten Verlierer einer steigenden Inflation. Das sieht man auch in diesen Tagen wieder. Es wird ja schon diskutiert, ob sozial Schwache nicht vielleicht aufgrund der steigenden Energiekosten Heizkostenzuschüsse bekommen müssen.
Sie haben ein kleines Instrument, also Zuschüsse, eben angedeutet. Welche großen Instrumente gäbe es denn zum Beispiel für Notenbanken, um aus einer Stagflation wieder rauszukommen?
Das ist relativ einfach. Das wissen die Notenbanken sehr gut. Sie müssen die Geldpolitik straffen und die Zinsen erhöhen. Der Nachteil ist, das geht mit einer Rezession einher, mit einer sogenannten Stabilisierungsrezession. Und das ist realwirtschaftlich sehr teuer, denn dann würde typischerweise die Arbeitslosigkeit noch stärker steigen als ohnehin schon. Also das will man eigentlich genau vermeiden, dass es überhaupt so weit kommt, dass die Notenbank eingreifen muss.
Dann jetzt am Ende natürlich die Glaskugelfrage, steuern wir denn auf eine Stagflation zu, zum Beispiel, weil doch die Inflation dauerhaft höher bleibt, als wir alle dachten?
Im Moment kann man das noch nicht sagen. Wir sehen zwar steigende Inflationsraten, allerdings sind das überwiegend Energiepreise. Das ist also erklärbar. Und in den 70er Jahren hatten wir eben auf breiter Front steigende Preise. Das ist jetzt noch nicht so weit. Was wir allerdings sehen, dass wir schlicht am Ende dieses Corona-Aufholprozesses eine relativ schwache Wirtschaft sehen mit einer Wachstumsrate von vielleicht 1%, also etwas weniger, als wir vor der Pandemie hatten. Und das bei Inflationsraten, die durch einen gewissen schleichenden Prozess vielleicht eher bei 3% stehen. Also auch das würde man heute als Stagflation bezeichnen. In den 1970er Jahren, da waren wir deutlich höher. Da hatten wir in Deutschland zum Beispiel mal 7% in der Spitze. Und in den USA und in Großbritannien waren wir sogar zweistellig.
Noch wäre es zu früh, von einer Stagflation zu sprechen, aber Signale gibt es. Dr. Jens-Oliver Niklasch war das von der LBBW. Auch viele Finanzexpertinnen und Experten gehen davon aus, dass sich die Stimmung in der deutschen Wirtschaft weiter eintrübt. Das geht aus dem aktuellen Stimmungsbarometer des Mannheimer Zentrums für europäische Wirtschaftsforschung ZEW hervor.
Zum fünften Mal in Folge haben die vom ZEW befragten Börsenprofis ihre Erwartungen an die Wirtschaftsentwicklung der kommenden Monate zurückgeschraubt. Auch bei der Einschätzung der aktuellen Wirtschaftslage sind die Expertinnen und Experten deutlich skeptischer geworden. Zum ersten Mal seit Februar beurteilen sie die Situation schlechter als im Vormonat. Die Gründe für den Pessimismus sieht ZEW-Präsident Achim Wambach vor allem in den anhaltenden Lieferschwierigkeiten. Rohstoffe und Vorprodukte seien weiterhin schwer zu bekommen. Vor allem bei den Geschäftserwartungen exportorientierter Branchen wie Fahrzeugbau und Chemie seien die befragten Fachleute daher vorsichtiger geworden. Für die Konjunkturerwartungen befragt das ZEW monatlich Analysten und Anleger zur wirtschaftlichen Lage. Im Oktober haben 172 von ihnen Auskunft erteilt. Michael Herr, SWR Wirtschaftsredaktion.
Aus der Reisebranche hören wir viel in den vergangenen Tagen, fast ausschließlich Positives übrigens. Die deutschen Übernachtungszahlen steigen im August fast auf Vorkrisenniveau. Der britische Billigflieger EasyJet liegt bei wärmeren Winterreisezielen über den Planungen und die Lufthansa hat heute Vollzug gemeldet und mit 1,5 Milliarden Euro einen Teil der staatlichen Corona-Hilfen zurückgezahlt, wie angekündigt. Kann man da schon von Aufwärtstrend sprechen bei einer der am stärksten von Corona getroffenen Branchen? Eine Bestandsaufnahme aus unserem Börsenstudio.
Lange Schlangen und endloses Warten. An vielen Flughäfen herrschte eher Frust als Lust zu Beginn der Herbstferien. Impfnachweise prüfen, Corona-Tests kontrollieren, das alles braucht Zeit. Die langen Schlangen sollten aber über eines nicht hinwegtäuschen. Die Reisebranche ist immer noch angekratzt, so Kerstin Heinen vom Deutschen Reiseverband.
Wir sehen auch für den Herbst eine gute Nachfrage. Wenn wir es aber vergleichen mit vor Corona, also dem Jahr 2019, dann sehen wir gerade einmal 40% der Umsätze in den Büchern.
Was auffällt? Das Buchungsverhalten habe sich verändert, so Kerstin Heinen. Statt lange im Voraus eine Reise zu planen, entscheiden sich Urlauber kurzfristig.
Wir haben in der zweiten Septemberwoche gesehen, dass 60% der eingehenden Buchungen für die Zeit September und Oktober sind. Das heißt, es wird gebucht mit einer Vorlaufzeit von 4 bis maximal 6 Wochen, zum Teil noch kürzer.
Eine Herausforderung. Nicht nur für die Flughäfen. Auch die Reiseveranstalter und Fluggesellschaften müssen sich flexibel darauf einstellen. Und das tun sie. Beispiel Lufthansa. Die schwierigen Corona-Monate wurden genutzt, um massive Sparmaßnahmen durchzusetzen und um die Flotte komplett umzubauen, so Stefan Schöppner, Lufthansa-Experte und Analyst der Commerzbank.
Es werden viele Flugzeuge aus dem Portfolio rausgenommen, speziell ältere. Die A380 ist auch vor ein paar Tagen das letzte Mal geflogen. Die fliegt auch nicht mehr. Die Lufthansa optimiert ihr Flugzeugportfolio. Es gibt neue Flugzeuge im Bestand, die verbrauchen dann aber wesentlich weniger Sprit, sind flexibler in der Bestuhlung.
Viele Anleger glauben an die Strategie, so dass die Lufthansa frisches Geld einsammeln kann für eine Kapitalerhöhung. Das Ziel? Schulden tilgen beim deutschen Staat, der in der Krise mit Milliarden half, den Konzern vor der Pleite zu bewahren. Ähnliches hat der Touristikkonzern TUI vor, so Reiseexperte Michael Gierse von der Union Investment.
Ja, TUI braucht zunächst einmal neues Kapital. Sie haben im Moment eine Kapitalerhöhung von 1,1 Milliarden, nachdem die Lufthansa schon 2,1 Milliarden eingesammelt hat. Und bei der Lufthansa hat das sehr, sehr gut funktioniert. Darauf hofft jetzt auch TUI.
Die Reisebranche insgesamt profitiere von der hohen Impfquote. Allerdings wird es noch einige Zeit dauern, bis das Vor-Corona-Niveau wieder erreicht ist. Bibiana Barth, ARD Börse, Frankfurt.
Und an der Börse bleiben wir. Der Internationale Währungsfonds veranstaltet im Moment seine traditionelle Herbsttagung und gibt da seine übliche Prognose für die Weltwirtschaft ab, die auf den ersten Blick gar nicht so schlecht aussieht.
Manchmal, da können Zahlen ganz schön politisch sein. Bestes Beispiel, 5% Wirtschaftswachstum. Die hatte der Internationale Währungsfonds der Weltwirtschaft in diesem Corona-Aufholjahr 2021 prophezeit. Eine runde Zahl. Jetzt aber sagt man, es werden wohl nur 4,9%. Damit steht die 4 vorm Komma. Und es ist klar, so stark rauf wie eigentlich gedacht, geht's dieses Jahr mit der Weltwirtschaft nicht. Den vielen Weltregionen macht Corona immer noch zu schaffen und die Folgen des Virus haben die weltweiten Lieferketten zerfetzt. Schrauben, Kühlschränke, Computerchips, das ist alles plötzlich Mangelware. Das alles meint der Internationale Währungsfonds wohl, wenn er beim Wachstum jetzt nur noch 4,9% prognostiziert. Viktor Goldka, ARD Börsenstudio, Frankfurt.
Und zum Handelsschluss der DAX immer noch leicht im Minus um 0,3%. Das sind 15.150 Punkte.